Wir können uns auf unseren Instinkt beim Essen nicht verlassen in einer ernährungsfeindlichen Umgebung. Punkt.
Schichtwechsel, der Asklepios Podcast.
Viele kennen das. Wenn es auf Station stressig wird, greift man meistens zu Weingummi oder Schokoriegel und nicht gerade zur Gurkenscheibe oder eben der Handvoll Kirschtomaten. Das ist natürlich nicht gesund und die Frage lautet, wie steuert man da eigentlich gegen? Unter anderem das kläre ich heute mit einem der Ernährungsexperten in Deutschland. Dr. Matthias Riedel, unter anderem bekannt aus dem TV-Format Die Ernährungsdocs, ist Internist, Ernährungsmediziner, Diabetologe, ärztlicher Leiter des Medikum Hamburg sowie Gründer der MyFoodDoctor-App. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und meinen Namen kennt ihr. Ich bin Janina Dahm aus der Asklepios Unternehmenskommunikation und ich gestehe, auch ich bin Fan von Schokolade. Hallo Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
Ja, danke für die Einladung, Janina.
Wir haben uns ja kürzlich bei einer Veranstaltung kennengelernt und das war ein gesetztes Dinner. Mein Name stand neben deinem und im ersten Moment dachte ich erstmal, oh Gott, du kannst ja heute gar nicht richtig essen, weil der Ernährungsexperte schlechthin neben dir sitzt und sicherlich alles genau angucken wird, was du verspeist. Und dann war ich regelrecht erleichtert, als ich gesehen habe, auch du gönnst dir ein Dessert. Also auch ein Ernährungsexperte darf mal sündigen? Fragezeichen?
Ja, unbedingt. Also es gibt in der Ernährungsmedizin gar keine Verbote. Also es sei denn, man hat eine Erdnussallergie, dann würde ich die Erdnüsse schon auf die Verbotsliste setzen. Aber genau das ist es eben, strikte Verbote und strikte Ernährungsvorgaben passen einfach nicht ins menschliche Leben. So, und wenn ich Empfehlungen gebe mit strikten Ver- und Geboten, dann weiß ich ganz genau, damit bin ich nicht erfolgreich. Übrigens gebe ich das genauso zurück. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann spüre ich den Blick auf meinen Einkaufswagen. Und tatsächlich ist es so, ich bin am Samstag einkaufen gegangen und da haben mich zwei darauf angesprochen, was ich im Einkaufswagen habe. Und wenn ich da mal was Ungesundes reinstecke, dann erwische ich mich doch dabei, dass ich es unter den Bund Karotten lege. Die Kontrolle geht in beide Seiten, ist quasi.
Okay, ich bin nicht allein mit meiner Einschätzung.
Nein.
Wunderbar. Sag mal, viele kennen dich ja wirklich aus dem Fernsehen, aus Büchern, durch Vorträge, auch durch deinen eigenen Podcast, den ich natürlich sehr empfehle an dieser Stelle. Wie würdest du eigentlich deine Mission in der Ernährungsmedizin in einem Satz zusammenfassen?
Ernährung ist eine der Hauptursachen dafür, dass Deutschland so eine kurze Lebenserwartung hat. Und sie ist eine der wichtigsten Ursachen für unsere Krankheiten. 90% dessen, was wir in unseren Praxen behandeln, ist selbst verursacht. Und dabei spielt die Ernährung die wichtigste Rolle. Das steht im krassen Gegensatz zu dem, was die Menschen über Ernährung wissen. Auch wenn sie meinen, dass sie genug wissen, so muss man da nur eine Zahl gegensetzen, dass 60-80%, was Influencer so verbreiten, ist einfach falsch. So. Und das wirkt natürlich auf die Gesellschaft. Und da versuche ich, dem ein Gegengewicht zu geben.
Mhm. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, und zwar über Ernährung am Arbeitsplatz und das speziell im Hinblick auf den Klinikalltag. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Ernährung bei Krankenhausmitarbeitenden im Vergleich auch zu anderen Berufsgruppen? Gibt es da irgendwas, was spezifisch ist?
Eigentlich unterscheidet sich das, was die Krankenschwester oder der Krankenpfleger oder die Ärzte essen sollten, nicht von dem, was beispielsweise die Stewardess auch braucht oder andere Menschen im Schichtdienstbetrieb. Das Problem ist natürlich, dass der Schichtdienst eine ganz besondere Herausforderung ist und wir müssen da bedenken, dass das, was wir essen und das Tageslicht, die Rhythmik unseres Lebens unseren Körper mit bestimmt. Das heißt, wir beeinflussen mit der Tagesgestaltung sogar auch das Mikrobiom. Es geht runter bis zum Mikrobiom und da müssen wir mit unserem Körper ganz besonders achtsam umgehen. Wir wissen ja gerade, dass Schichtdienst eine ganz besondere Belastung ist. Schichtdienst erhöht das Risiko für koronare Herzkrankheit, Übergewicht und Krebs. Und deshalb muss man einfach ganz besonders achtsam mit sich sein. Eins möchte ich noch sagen, aus meiner Erfahrung natürlich aus dem Krankenhaus. Das, was tatsächlich die Pflegebereiche und der ärztliche Bereich besonders als Problem haben, ist der Stress. Und der Stress verändert unsere Ernährungsvorlieben. Das ist etwas, was ich jetzt da Stewardess oder dem Fabrikarbeiter, der auch in Schicht arbeitet, nicht absprechen will. Aber das ist schon ein ganz besonderer Stress, wenn es um Menschen geht und das, was man alles auszuhalten hat im Krankenhaus. Das macht auch etwas mit uns. Was verändert unsere Essregulation?
Also du sprichst es gerade an, Nervennahrung ist hier das Stichwort. Und oftmals auf Station greift man dann, ich habe das selbst erlebt, auf Weingummi oder Schokolade zurück und nicht eben zu Tomaten oder einem Gurkensnack. Ist das denn hin und wieder auch okay? Oder was würdest du sagen, muss passieren, damit man dann in diesen Situationen wirklich auch vielleicht zu einem gesunden Snack greift?
Also man muss sich eins abschminken, und zwar, dass wir wissen, was wir essen sollten. Das heißt, dass wir uns auf uns verlassen können. Nein, wir können uns in dieser Gesellschaft nicht auf uns verlassen. Wir können uns auf unseren Appetit, also auf ein instinktives Essen, und ich komme gleich nochmal auf deine Gummibärchen zurück. Also wir können uns auf unseren Instinkt beim Essen nicht verlassen in einer ernährungsfeindlichen Umgebung. Punkt. Also das ist immer wieder diskutiert. Dass, wenn ich das Reh im Garten beobachte, wie es sich differenziert ernährt und ganz bestimmte Blätter isst, Rosengewächse lieber als was anderes, dann funktioniert das, weil das Reh hat da keinen Supermarktstand mit lauter bunten Sachen. Und dadurch, dass wir in dieser ernährungsfeindlichen Umgebung leben, wo 80% dessen, was im Supermarkt verkauft ist, nicht so für Dauer für Ernährung geeignet ist, und wir den Marketingstrategien unterworfen sind und es ist alles verzuckert und es sind falsche Essanreize, das ist das eine. Das andere ist, dass wenn wir unter Stress stehen, unsere Ernährung im Notaggregat läuft quasi und wir eher zu süßem, zu schnellen Energieträgern neigen, weil Stress bedeutet Kampf, bedeutet Flucht und entwicklungstechnisch ist es dann eher besser, nicht an einer Karotte rumzukauen, sondern mal ganz schnell verfügbare Energieträger zu haben. Das ist ein altes Programm und vor allen Dingen ist es so, dass wir dann fremdgesteuert sind. Ja, wir sind von dieser Situation fremdgesteuert. Und kommt noch was anderes. Jetzt komme ich zu deinen Gummibärchen. Wenn wir immer wieder Gummibärchen essen und uns angewöhnen, dass das die Lösung ist für stressige Situationen, dann verändert dieses Essen unsere Appetitregulation noch mal zusätzlich. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir brauchen das, weil wir unsere Appetitregulation verändert haben durch hochverarbeitete Lebensmittel, durch Süßigkeiten. Und dann sind wir richtig in der Falle. Und dann kommen wir da schlecht wieder raus. Dann muss man richtig aussteigen. Und jetzt die Antwort auf deine Frage. Nein, es ist nicht okay. Es ist leider nicht okay. Ich mache das manchmal auch. Bin mir dann immer ganz bewusst, gerade bei mir ist es Steuererklärung oder hier in der Praxis im Medikum Hamburg, da geht es ja manchmal auch hoch her. Und dann bringen die Patienten, weil sie es lieb meinen, irgendwelche Süßigkeiten mit oder Moncherie. Und dann passiert es, ja, wenn ich dann zu spät nicht richtig gegessen habe, aber ich weiß, was dann passiert, ja, und ich komme da raus, ich komme nicht in so eine Dauerschleife. Und viele kommen aber in einer Dauerschleife. Ich sehe es ja, wenn ich die Kolleginnen im Krankenhaus oder die Kollegen sehe, manche haben wirklich große Gewichtsprobleme.
Wie kommt man denn raus aus der Dauerschleife?
Ja, Dauerschleife ist ganz wichtig. Also, sich nicht vom Hunger übermannen lassen. Das heißt, wir müssen tatsächlich gerade bei Schichtarbeit den Tag einfach planen. Wir müssen wissen, was esse ich, wann. Ich muss es vorbereiten. Meal Prep ist wichtig. Leichte, nährstoffreiche Kost. Auf keinen Fall hochverarbeitetes, weil dieses hochverarbeitete, das wissen wir aus dem Tierversuch, das verändert unseren Wunsch nach bestimmten Lebensmitteln und lässt uns mehr Hunger haben. Danach, man das einmal ausprobiert mit jungen, gesunden Männern, ein Wochenende lang hochverarbeitete Lebensmittel. Danach war die Essregulation verändert. Es war sogar die Darmdurchlässigkeit erhöht durch die hochverarbeiteten Lebensmittel, was nochmal ein anderes Feld eröffnet, Stichwort Leaky Gut. Und es war eine Insulinresistenz im Gehirn entstanden. Und das führt dann dazu, dass ich mehr Lust auf so einen Kram habe. Das heißt, man muss dann aktiv aussteigen. Also, immer auch Mahlzeiten planen mit viel Ballaststoffen, mit Gemüse, auch mit Eiweiß. Das ist wichtig. Damit sind wir richtig satt. Und wenn wir richtig satt sind mit so einer Mahlzeit, dann sind die Verlockungen, die da auf der Station rumstehen, wie Kuchen oder Süßigkeiten, die sind dann, da sind wir dann in Erd. Und viel trinken, vorausschauend trinken, bitte keine Leitgetränke, weil für Sucralose wissen wir mittlerweile, dass Sucralose besonders bei Frauen die Appetitregulation empfindlich stört. Und das erklärt auch, dass die Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme mit Süßstoff gar nicht so groß sind, wie wir das erwartet hätten. Also es müsste ja eigentlich sein, dass wenn die Leute Süßstoffe zu sich nehmen in Getränken, dass sie ähnlich gute Gewichtsergebnisse haben, wie wenn sie Wasser trinken oder Tee ohne Zucker. Ist es aber nicht. Es ist etwas schlechter, es ist nicht so schlecht wie mit gezuckerten Getränken, aber das erklärt es ganz besonders, Frauen sind dafür anfällig und deshalb rate ich von den Leitgetränken ab. Außerdem vermitteln sie viel zu viel Süßes und wir haben dann auch sonst mehr Bock auf Süßes. Und das verstellt da auch tatsächlich unsere Empfindlichkeit. Also Vollkorn, Ballaststoffe, viel Protein, 20, 30 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit. Und dann bleiben die Pralinen in der Stationsküche unangetastet.
Okay, wenn es doch mal der schnelle Snack zwischendurch sein soll, welche gesunden Energielieferanten kannst du empfehlen?
Also wenn es einen so richtig überkommt, also man hat jetzt tatsächlich den Tag nicht richtig gut geplant. Du meinst jetzt also jetzt richtig, jetzt habe ich mal so einen Heißhunger.
Mal ad hoc.
Ad hoc. Also ich würde zum Beispiel da immer als Notreserve Nüsse dabei haben. Nüsse punkten super mit Eiweiß, mit Ballaststoffen, mit gesunden Fetten. Und da muss ich auch nochmal ein Märchen ausräumen. Viele denken immer, oh, wie viel darf ich denn davon essen? Die Frage kommt immer bei Veranstaltungen, ob ich das jetzt vor Ärzten halte oder vor normal Patienten. Es ist bewiesen, dass wenn ich mich nussreich ernähre, ich geringeres Risiko für Übergewicht habe, Herzinfarkt und auch Übergewicht und sogar Krebs. Was da genau passiert im Körper, das wissen wir nicht so genau, es gibt verschiedene Vermutungen, aber Nüsse sind sozusagen ein mega gesundes Kompaktmittel. Und ich empfehle auch, wir haben also ganz tolle, jetzt haben wir gerade ein neues Backbuch rausgegeben, da haben wir ganz tolle Müsli-Riegel drin, selbst gemacht, die einfach machen. Die sind besser als die verzuckerten aus dem Handel. Und wenn man das dabei hat, ist ein Hochgenuss. Übrigens, auch selber backen, das ist nochmal eine Sache. Ein Bananenbrot beispielsweise, selbstgemachter Kuchen. Da unterscheide ich ganz streng, ja. Ein selbstgemachter Kuchen mit Gemüse, mit Mandelmehl, ja, da hört man schon das Gesunde durch, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt aus der Großbäckerei den Industriekuchen auf dem Tisch stehen habe. Das eine ist hochverarbeitet und das andere ist ein gesundes Lebensmittel. Ja, weil, also einfach mal reingucken, auch in unsere Rezepte, die wir haben, sowohl für Müsli-Riegel als auch für Backwaren, ganz toll. Da ist der Unterschied zwischen gesund und richtig mega ungesund.
Okay, wir halten fest, gesunder Kuchen ist durchaus erlaubt als Snack, auch auf Station. Meal Prep, du hast Meal Prep erwähnt. Hast du da spezielle Tipps? Weil manchmal ist die Zeit knapp zu Hause, man kennt das selbst. Trotzdem möchte man was vorbereiten. Gibt es irgendwie ein, zwei Rezepte, wo du sagst, ja, das kann wirklich jeder in der Kürze der Zeit vorbereiten?
Ja, also erstens, einmal ist es wichtig, dass wir, eine Möglichkeit des Meal Preps ist einfach zu Hause mehr zu kochen und das einzufrieren. Also ich habe tatsächlich auch zu Hause so einen Kühlschrank, so einen Gefrierschrank, der ist voll davon. Und die kann man dann einfach mitnehmen. Die sind sogar schön gekühlt, die tauen dann mit der Zeit auf. In die Mikrowelle fertig. Das ist das eine. Immer mitdenken bei allem, was man kocht, Suppen oder andere Gerichte, die müssen mikrowellenfähig sein in der Küche. Im Krankenhaus hat man nicht so viel Zeit. Das muss schnell gehen. Das eine ist das. Das andere ist Salat kurz vorbereiten, in einem separaten Fach eine Vinaigrette angemischt. Das ist dann rübergestreut, fertig. Das geht ganz schnell. Aber bitte nicht vergessen, Eiweiß dazu zu tun. Entweder Käsewürfel oder auch geröstete Nüsse sind total lecker. Vielleicht auch ein paar Lachsstreifen dazu, weil wir brauchen den Eiweiß, um satt zu sein. Sonst haben wir nach 2 Stunden schon wieder Hunger. Hunger. Eine andere Möglichkeit ist, wenn es wirklich mega, mega, mega schnell gehen muss, da nehme ich mir einen Joghurt mit, ich nehme mir ein paar Früchte und ich habe eine kleine Box mit Haferflocken, selbstgemachte Müsli, das mische ich zusammen. Super Gericht, was auch total einfach geht. Oder ganz klassisch, das Vollkornbrot, das geschmierte Vollkornbrot, lecker belegt mit beispielsweise mit einem Salatblatt noch dabei. Da können wir von der Systemgastronomie lernen. Die garnieren das ja immer ganz toll. Die Hamburger sehen ja immer toll aus, mit schön saftig, mit einer Gurkenscheibe dabei. Da hat man richtig Lust, das zu essen. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele, viele andere Gerichte, die man machen kann. Die sich total super eignen. Was ich auch immer empfehle, sind halt gesunde Snacks. Neben den Nüssen, die ich schon erwähnt habe, hätten wir noch, was ich immer dabei habe, sind Paprika, Spitzpaprika, die kann man mal gerne so essen, oder frische Möhren, sind total lecker. Und wer will mit Dip, ich esse es so. Aber das ist eine ganz tolle Möglichkeit, auch mal so den Heißhunger zwischendurch gesund zu stillen.
Okay, es muss nicht kompliziert sein, das ist eine gute Nachricht. Gucken wir jetzt nochmal auf
einen. Man muss nur planen, ne, Janina? Man muss nur planen. Das ist total wichtig, sich nicht davon übermannen lassen, was mache ich jetzt? Ich habe gar nichts mit. Dann wird es richtig gefährlich. Dann essen wir die Küche leer, egal was da steht. Das ist das eine. Und wichtig ist, dass wir tatsächlich mit dieser Mahlzeitenplanung, auch im Schichtdienst, dass wir alle 4-5 Stunden eine Hauptmahlzeit zu uns nehmen, weil der Körper wird damit rhythmisiert.
Alle 4-5 Stunden ist ein Stichwort. Es gibt ja den Trend des Intervallfastens. Würdest du sagen, für Mitarbeitende im Klinikum ist das damit ausgeschlossen?
Nein, ich würde dieses Intervallfasten nicht auf den Thron heben, wo es unbedingt steht. Teilweise sind die Studiendaten sehr unterschiedlich. Ich erlebe, dass das Intervallfasten bei den Menschen, wo es gut ins Leben reinpasst, tatsächlich auch einen Effekt hat, insbesondere wenn es darum geht, den Tag zu strukturieren, sich Gedanken darüber zu machen, wann frühstücke ich, und nicht den Tag einfach laufen zu lassen, sondern einfach in sich reinzuhören, wann brauche ich was zu essen, aber sich dann, wenn man isst, auch richtig satt zu essen. Das ist total wichtig. Viele Menschen neigen, gerade wenn sie Übergewicht haben, neigen dazu, sich nicht satt zu essen. Das ist falsch. Wir brauchen 2-3 Mahlzeiten am Tag, und dazwischen brauchen wir Pause. Diese Pausen sind total wichtig. Das ist noch wichtiger als Intervallfasten. Wer dann nochmal die Königsklasse gehen will, hin weiter zum Intervallfasten oder Fasten, der kann sich überlegen, eine 12-16 Stunden Pause zu machen. Sie muss nicht sklavisch 16 sein, weil die Effekte treten auch schon nach 12 Stunden auf. Und je länger wir da Pausen haben, desto besser. Man muss da gucken, man muss es nicht jeden Tag machen, aber es passt auch in den Schichtdienst. Man muss sich nur überlegen, wo lege ich jetzt meine lange Essenspause rein, und unterbricht das am besten nicht durch irgendwelche dusseligen Snacks. Wenn man durch die Küche geht zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, denkt man, da muss ich jetzt essen. Muss ich mir jetzt dieses Stück Schokolade in den Mund schieben oder nicht? Damit unterbreche ich ja diese Fastenphase, und die ist halt so wertvoll. Und dieser Gedanke ist halt auch, bevor ich mir irgendwas in den Mund schiebe, ich mache mir Gedanken, was es mit meinem Körper macht. Und es macht was mit dem Körper. Es macht was der Zwischensnack in dem Körper. Es macht auch was, unnötigerweise zu essen, obwohl es eigentlich gar nicht die Zeit ist. Und dieses on the go oder to go mal hier und da, schlimm, müssen wir abstellen. Also das ist übrigens auch keine südliche Lebensart. Ich erinnere mich an einen Spanier, der sagte, also als er nach Deutschland kam, sagte er, was er nicht verstanden hat, war dieses im Gehen essen Schnellimbiss. Das Wort Schnellimbiss war ihm damals auch sowas von skurril und fremd. Das wird einem mediterranen Menschen gar nicht einfallen. Und die leben ein paar Jahre länger als wir.
Okay. Wenn wir nochmal auf das Thema Krankenhauskantine gucken. Und du hättest jetzt die Möglichkeit, das Modell mal neu zu denken. Wie würde die Krankenhauskantine à la Riedel aussehen?
Die Krankenhauskantine à la Riedel gibt Wahlmöglichkeiten, gibt Module vor. Am besten halt, das ist wahrscheinlich immer machbar, aber das muss immer ein Salat dabei sein, den ich bestücken kann mit unterschiedlichen Eiweißträgern. Und das wäre auch idealerweise gut, wenn man es markiert in der Küche, in der Kantine. Dass es eine Möglichkeit gibt, einmal in der Woche eine Diätassistentin zu fragen, die da zur Verfügung steht, wie stelle ich das ideal zusammen? Also, wir müssen auf unsere 500 Gramm Gemüse kommen. Wir brauchen eine bestimmte Menge Eiweiß. Und Eiweiß ist der größte Sättiger. Das Gemüse füllt den Magen. Das ist der Sättiger Nummer zwei. Und gesunde Fette, die machen auch noch mal total satt. Und die Ballaststoffe. Das müssen wir alles essen. Dann sind wir auch satt. Und wer satt ist, der, ich sag mal so, sündigt nicht und snackt nicht. Also Modulküche, ja, wie ich das zusammenstelle. Was wir immer auch brauchen, ist ein vegetarisches Gericht, Schrägstrich vegan, das auf Hülsenfrüchte setzt. Und ich würde jeder Küche auch raten, möglichst täglich eine Hülsenfrucht-Variante anzubieten. Man kann Hülsenfrüchte unterschwellig mit einbringen in so ein Gericht als kleiner Dip mit dabei, im Sinne bei einem Salat oder auch warm und einen Salat drauf, zum Beispiel eine kleine Linsenunterlage mit Salat, gerösteten Kürbiskernen, das ist total lecker. Aber also um die Mitarbeiter niedrigschwellig an Hülsenfrüchte ranzubringen, weil Hülsenfrüchte sind sozusagen neben Nüssen das Superfood, weil sie sekundäre Pflanzenstoffe für unsere Gesundheit, Ballaststoffe, Eiweiße, pflanzliche Eiweiße beinhalten und auch wirklich total satt machen. Und dann brauchen wir natürlich auch für diejenigen, die auch gerne nochmal Fleisch essen, Fleisch, ja, aber in kleinen Portionen. Ja, natürlich gern auch zum Nachnehmen, wenn es denn sein muss, ja. Aber wir brauchen keine 200 Gramm Steaks. Es reichen 50, 60, 70, 80 Gramm. Und das einmal die Woche reicht völlig, um uns mit Vitamin B12 zu versorgen. Wer mehr davon isst, geht dann langsam ins Risiko. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ab 300 pro Woche ist der Nutzen dann erreicht. Und mehr sollte es nicht sein. Also eine Modulküche, Auswahlmöglichkeit und immer auch vegetarische, vegane Gerichte mit einer Vielfalt anbieten und frische Kombinationen von Salaten und auch von warmem Essen und der Möglichkeit, sich beraten zu lassen und eine Aufklärung darüber, wie viel Ballaststoffe, wie viel Eiweiß ist da drin, damit man sich das zusammenstellen kann, damit man weiß, okay, für mein Mittagessen brauche ich jetzt 30 Gramm Eiweiß. So, habe ich das denn? Ja, wenn ich weiß, dass ich die 30 Gramm Eiweiß oder 35 Gramm Eiweiß habe, weiß ich, bin ich satt und habe mich richtig ernährt.
Jetzt leben wir ja in einer Zeit der Selbstoptimierung und viele setzen da ja auch im Bereich Ernährung auf Nahrungsergänzungsmittel, um eben noch mal ein bisschen nachzujustieren und fein zu justieren. Wie stehst du dazu? Brauchen wir das überhaupt, wenn wir uns nach deinen Modulen ernähren?
Nein, also streng genommen braucht man es nicht. Nahrungsergänzungsmittel sind tatsächlich eine schlimme Unsitte, weil die Menschen haben zwar das Gefühl, dass sie sich nicht gesund ernähren, und das ist auch richtig so, ja. Nur es liegt nicht am Mangel von Nahrungsergänzungsmitteln, ja. Und dann ist natürlich der Schnellschluss so, dass sie sagen, ah, okay, ich ernähre mich nicht gesund und die Lebensmittel sind nicht mehr so gehaltvoll. Also die Menge an Bitterstoffen hat abgenommen, vielleicht auch der Anteil von sekundären Pflanzenstoffen. Das ist alles richtig, ja. Das ist aber kein Grund, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, sondern einfach mehr Gemüse zu essen, um das auszugleichen, ja. Nahrungsergänzungsmittel sind in den Studienschneiden total schlecht ab. Es gibt manche Nahrungsergänzungsmittel, die wir auch empfehlen, aber das ist dann ganz individuell. Es gibt die zum Beispiel zur Verhinderung der altersbedingten Erblindung, gibt es Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel, das sind bestimmte B-Vitamine, die wir einsetzen, um den weißen Hautkrebs zumindest hinauszuzögern oder zu verhindern. Das gibt es auch. Das ist aber eine ganz, ganz individuelle Entscheidung, die ich immer mit einem Ernährungsmediziner fällen würde, weil Nahrungsergänzungsmittel sind nicht kontrolliert, manchmal viel zu hoch dosiert. Beispielsweise Kurkuma. Die Kurkuma-Präparate sind häufig überdosiert und können Leberschäden machen. Deshalb Finger weg und sich lieber beraten lassen. Eine andere Unsitte sind halt auch die Proteinkonzentrate, die überall angeboten werden. Da befinden sich noch manchmal Reststoffe, Mineralölrückstände aus der Verarbeitung drin. Da ist häufig Sucralose als Süßstoff drin, viel zu viel Vitamine. Und das wird halt propagiert, dass die Leute viel zu viel Eiweiß Eiweiß zu sich nehmen. Vor dem Hintergrund warne ich auch vor diesen Regalen, die sich in den Supermärkten auftürmen mit lauter Pulver, die man sich in den Quark schütten kann. Das ist mir als Ernährungsmediziner ein Dorn im Auge. Es sind hochverarbeitete Lebensmittel, Finger weg davon. Die sind eher geeignet, das Leben zu verkürzen. Und wer wirklich einen Proteinshake zu sich nehmen will, nach dem Sport, der macht ihn selber. Das haben wir auch in unseren Rezeptbüchern drin. Beispielsweise geht ganz schnell und ist mega gesund und ist dann sogar eine richtige Mahlzeit. Ist auch noch eine Idee für, ich sag mal, wenn du weißt, heute wird es stressig, Kollegin ist krank, ja? So, und dann weißt du genau, also meine Pause wird heute 15 Minuten sein. Ich mache mir heute einen Drink mit Hafer. Das kann ich fein mahlen. Dann mache ich da Mandelmus rein. Dann mache ich da ein paar schöne Früchte. Das hört sich schon total lecker an. Ich mache mir ein Vanille-Soja-Milch da rein. Das hat dann nochmal schönen Geschmack. Und ja, und das mixe ich und habe dann quasi einen Proteindrink, der auch, anders als der Proteindrink, den ich von den Influencern oder dem Marketing der Industrie kaufe, ich habe dann einen Proteindrink, der nicht nur Proteine enthält, sondern verschiedene Proteine, die sich gegenseitig in der Aufnahme befördern. Ich habe Ballaststoffe, ich habe sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien und all das Ganze und gesunde Fette, was in einer richtigen Mahlzeit drin ist und nicht ebenso eine Astronautenkost aus dem Supermarkt.
Ja, das klingt gut und vor allem auch lecker. Das ist ja ein Ziel. Um nochmal kurz auf die Ernährungsformen zu kommen. Du hast vorhin erwähnt, vegane, vegetarische Ernährung, Fleisch und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt das Rätsels Lösung? Woran sollte ich mich orientieren? Worauf sollte ich achten?
Was ist die Wahrheit? Ne? Wo ist die Wahrheit? Und tatsächlich ist es so, wir haben mittlerweile so viel gute Daten, dass man sagen kann, es gibt mittlerweile eine Ernährungswahrheit. Und die Ernährungswahrheit ist einfach die, dass wir uns vegetarisch ernähren sollten, mit tierischer Beikost. Ja, das ist jetzt, wer jetzt vegan leben will, aus Tierwohl und sonst wie, ist okay. Nur wir bekommen mit einer veganen Ernährung mit der Zeit einen Mangel an Vitamin B12, viele auch einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, an Vitamin D und an Zink. Das ist so. Vegane Ernährung gut durchgeführt, führt zu einer Mangelernährung. Man muss sie ausgleichen. Aber wenn man das macht, ist es auch okay. Ich würde aber jedem raten, wer sich vegan ernährt, sich vorher beraten zu lassen, wie man sich gesund vegan ernährt. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat eine plant-based Nutrition, wie wir das heute sagen, eine pflanzenbasierte Ernährung. Dabei sind es 500 Gramm Gemüse, gern ein bisschen mehr. Körner, ja, das ist wichtig, damit wir auch die Ballaststoffmenge von 30 Gramm am Tag bekommen. Und der tierische Anteil, der kann gedeckt werden durch ein bisschen Käse, durch ein bisschen eben Milchprodukte, ein bisschen Fisch, auch ein bisschen Fleisch, aber davon brauchen wir gar nicht so viel. Ja, also kleine Mengen sind ausreichend und man muss, wenn man in die Geschichte der Menschheit guckt, da muss man sagen, seit ungefähr 2 Millionen Jahren sind die Menschen bzw. die Vorläufer von Homo sapiens Pflanzenfresser mit tierischer Beikost. So, und wenn man sich jetzt mal seine Hände anguckt und sein Gebiss, das ist kein Raubtiergebiss und das sind keine Raubtierhände. Ja? Also damit konnten wir Käfer sammeln und das haben die gemacht, die ersten. Und das ist tatsächlich der Zustand, der immer noch da ist. Wir sind eigentlich Eiräuber. Wir haben auch mal Leichen gegessen, so kleines Aas, was rumlag. Aber wir haben keine Gazelle mit den Händen erwürgt. Und wir sind eher das Opfer in der Steppe gewesen, das dem Löwen zum Opfer gefallen ist. Wir sind eher das rote Fleisch, das das Opfer war.
Okay, dann wollen wir nochmal last but not least darauf gucken, wo geht eigentlich der Trend im Bereich Ernährungsmedizin hin? Gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen, die du jetzt erwähnen würdest und die unsere Ernährungsweise nochmal entscheidend verbessern vielleicht auch?
Ja, also die das Wissen um gesunde Ernährung war nie so groß wie jetzt und derzeit wird so ein bisschen Fibermaxing gehypt, also Ballaststoffe. Ja, Ballaststoffe sind eine wesentliche Säule in unserer Ernährung und der Mangel an Ballaststoffen, der fast die ganze Bevölkerung betrifft, der ist essentiell bei der Entstehung von Krankheiten. Wir können eigentlich sagen, dass fast alle Zivilisationskrankheiten auch mit einem Ballaststoffmangel assoziiert sind. Auch. Aber tatsächlich ist es so, dass die Neigung in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Diskussion immer dahin geht, wir krönen einen Gamechanger. So. Das war jetzt Eiweiß. Ja, Eiweiß ist mega wichtig, ja. Aber viel hilft nicht viel, das ist das Problem. Wer zu viel Eiweiß zu sich nimmt, der droht, sein Leben zu verkürzen. Ja? Bei Ballaststoffen ist es so, damit kann man sich fürchterliche Bauchschmerzen machen, wenn man von 0 auf 100 geht. Auch da muss man langsam einschleichen und sich das überlegen. Wichtig ist, dass wir die Augen offen halten, dass wir offen sind für Neues, neue Gerichte ausprobieren. Und wir haben viele eingefleischte, Fleisch ist mein Gemüseesser, überzeugen können, dass man Gemüse total lecker zubereiten kann. Dafür braucht es bloß Fantasie. Gemüse einfach nur zu kochen und es dann zu essen, das ist natürlich öde. Aber so macht man das nicht, ja? Wir haben ganz viele Menschen, auch Männer, die Grillmeister waren, davon überzeugt, dass sie auch Gemüse grillen können beispielsweise. Und die wiederum haben ihre Freunde alle mit überzeugt und da sind richtige Gemüsegriller draus geworden. Also offen sein für was Neues und die Trends der Influencer kritisch hinterfragen. Mir fällt gerade ein Trend ein, der gerade wirklich Kopfschütteln verursacht. Skyr als gesundes Lebensmittel, was eiweißreich ist, alles in Ordnung, zu mischen mit Energy Drinks.
Okay.
Ja, mit etwas für mega Ungesundem. Dieser Trend, etwas mega Gesundes mit etwas Ungesundem zu mischen, der kommt ja auch ein bisschen aus der Industrie. Da gibt es ja diese für 20 € kleine Dosen zu kaufen, wo man dann in den Joghurt, in den Quark ein Geschmackspulver mit Chemie reinmischt, damit es angeblich lecker schmeckt. Das ist natürlich irrwitzig, ja. Und Augen offen halten gegenüber dem, was für ein Bullshit tatsächlich in den Medien und also insbesondere bei den Influencern verbreitet wird. Und das Maß liegt häufig in der Mitte. Das Optimum ist nicht unbedingt vegan, aber natürlich ist die Carnivore-Diet, die Fleischesser-Diät nicht das Richtige. Moderate, pflanzenbasierte Ernährung ist das Optimale. Und ich glaube, dieser Trend und diese Wahrheit, die wird sich mit der Zeit durchsetzen. Und ich möchte niemandem etwas vorschreiben, was er zu essen hat, weil das führt nur dazu, dass es dann Ressentiments gibt und Trotzigkeit. Das haben wir bei den Elektroautos und bei der Wärmepumpe erlebt. Das wollen wir nicht. Also jeder soll natürlich auch so glücklich werden. Und ich bin schon froh, wenn jemand seinen Fleischkonsum um die Hälfte reduziert. Dann sind wir schon auf einem guten Weg.
Okay, gesundes Mittelmaß, das ist ein wunderbares Schlusswort, das können wir uns alle merken. Matthias, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme an dem Podcast und für die vielen tollen Impulse, die du da auch gegeben hast. An alle, die jetzt noch mehr erfahren möchten über dieses wichtige Thema, holt euch die My Food Doctor App von Matthias, denn da gibt es wirklich nochmal viele Tipps und Tricks und Ernährungsempfehlungen und auch ja, Dinge, die einfach bei der Optimierung der normalen allgemeinen Ernährung unterstützen, kann ich nur empfehlen. Matthias, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und dir weiterhin alles Gute. Gesundes Mittelmaß.
Danke, Janina. Das ist gut, dass du darauf nochmal hinweist. Die MyFoodDoctor-App, damit kann man tatsächlich mal gucken, ob man sich gesund ernährt. Ja, das ist eine richtige Analyse und ein Coaching. Das ist natürlich ein guter Tipp und vielleicht einfach mal reinschauen in unsere Bücher mit den vielen Rezepten. Ich habe auch, das ist das Lieblingskochbuch meiner Frau geworden, das letzte Longevity. Kochbuch mit Johann Lafer, muss man sagen, wo er wirklich in seiner typischen Johann-Raffinesse die Gerichte, die gesunden Gerichte nochmal so auf den Punkt bringt. Und wir essen jetzt, meine Frau bestimmt das derzeit, alles einmal hoch und runter aus dem Kochbuch. Oder schaut mal rein, auch in die Iss dich gesund, eine Zeitschrift, die wird 6-mal im Jahr in dem Zeitschriftenhandel zu kaufen sein. Und ja, also wichtig ist, neue Impulse aufzunehmen, auf zu gesundem Essen. Und ja, danke, Janina, auch für die Einladung.
Ja, verlinken wir alles in den Shownotes, da könnt ihr euch durchkochen und ich werde das auch ausprobieren. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank, Matthias, alles Gute.
Danke,
Ciao.
tschüss.